Wir haben uns in den Bibelarbeiten im SB Camp mit dem Leben von Petrus beschäftigt. Also in jeder Bibelarbeit kam eine Episode aus Petrus' Leben zum Vorschein. Und in den Predigten habe ich dann in der E3 einfach mal Petrus' Lehre aufgegriffen. Also Petrus hat ja zwei Briefe geschrieben, die im Neuen Testament enthalten sind. Und wir haben uns dann an jedem Abend einen Abschnitt aus den Petrusbriefen angeschaut. Und die letzte Predigt, die ich im SB Camp gehalten habe, über einen Text aus dem Petrusbrief möchte ich jetzt halten. 1976 wurde der Football-Trainer Ralph Carpenter von einem Reporter interviewt. Und seine Mannschaft stand in den Finalspielen und es gab so mehrere Finalspiele. Und das letzte Spiel endete unentschieden und es war alles sehr, sehr knapp. Und es schien so, als ob seine Mannschaft das Ganze nicht mehr rumreißen könnte. Und der Reporter fragte dann: Das wird jetzt noch ziemlich eng, oder? Carpenters Antwort lautete: Die Oper ist erst vorbei, wenn die dicke Frau gesungen hat. Was meinte er damit? Richard Wagner hat eine Oper komponiert, Der Ring des Nibelungen. Und in dieser Oper, die extrem lang ist, die an drei oder vier Abenden aufgeführt wird, hintereinander, die knapp 16 Stunden dauert, nach dieser langen Oper gibt es kurz vor dem großen Finale, wo dann die ganze Welt untergeht, gibt es eine Passage, ein Solo von der etwas korpulenten Brunhilde, die dann eine neunminütige Arie singt. Und daher sagte man damals, weil die Oper ja 16 Stunden ging, dass die Oper erst dann zu Ende ist, wenn die dicke Frau gesungen hätte. Mit der Zeit wurde das dann zur Redewendung. Und laut Wikipedia bedeutet diese Redewendung, dass man sich nicht anmaßen soll, das Ergebnis einer Veranstaltung zu kennen, die noch nicht zu Ende ist. Auch wenn alles nach einem bestimmten Ende aussieht, soll man erstmal abwarten, bis es wirklich vorbei ist. Vielleicht kommt es ja doch anders als gedacht. Wir kennen vielleicht eher die Redewendung, man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Das meint im Prinzip genau das Gleiche. Und der Apostel Petrus tut in dem Predigttext, den wir gleich anschauen wollen, genau das Gleiche. Er sagt im Prinzip mit Weinworten: Leute, auch wenn es jetzt so aussieht, es wird anders kommen. Es ist erst vorbei, wenn die dicke Frau gesungen hat. Der Text kommt aus dem 2. Petrusbrief, Kapitel 3, die Verse 1 bis 13. Und das Thema lautet: Jesus kommt wieder. Ich lese. Diesen zweiten Brief, Geliebte, schreibe ich euch bereits, in welchen beiden ich durch Erinnerung eure lautere Gesinnung aufwecke, damit ihr gedenkt der von den heiligen Propheten schon vorher gesprochenen Worte und des durch eure Apostel übermittelten Gebotes des Herrn und Retters. Und zuerst dies wisst, dass in den letzten Tagen Spötter mit Spötterei kommen werden, die nach ihren eigenen Begierden wandeln und sagen: Wo ist denn die Verheißung seiner Ankunft? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so von Anfang der Schöpfung an. Denn denen, die dies behaupten, ist verborgen, dass von jeher Himmel waren und eine Erde, die aus Wasser und durch Wasser Bestand hatte, und zwar durch das Wort Gottes, durch welche die damalige Welt vom Wasser überschwemmt, unterging. Die jetzigen Himmel und die jetzige Erde aber sind durch dasselbe Wort aufbewahrt und für das Feuer aufgehoben zum Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen. Dies eine aber sei euch nicht verborgen, Geliebte, dass beim Herrn ein Tag ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb, an ihm werden die Himmel mit gewaltigem Geräusch vergehen, die Elemente aber werden im Brand aufgelöst und die Erde und die Werke auf ihr im Gericht erfunden werden. Da dies alles so aufgelöst wird, was für Leute müsst ihr dann sein in heiligem Wandel und Gottesfurcht, indem ihr die Ankunft des Tages Gottes erwartet und beschleunigt, um dessetwillen die Himmel in Feuer geraten und aufgelöst und die Elemente im Brand zerschmelzen werden. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Jesus kommt wieder. Der erste Gedanke aus dem Text: große Zweifel an der Wiederkunft. Die ersten vier Verse zeigen das. Petrus möchte ab Vers 3, nach einer kurzen Einleitung, wo er sagt, was der Zweck seines Schreibens ist, dass er sie nochmal neu erinnern möchte an Dinge, die sie eigentlich schon kennen, kommt er in Vers 3 dann auf das eigentliche Thema zu sprechen und er möchte seine Leser warnen. Er warnt sie und sagt, meine lieben Leser, die ihr in der Verstreuung, in Verfolgung lebt, die fliehen musstet wegen eures Glaubens, es werden Spötter auftreten, die sich über die Christen lustig machen werden. Und die Hauptkritikpunkt lautet Jesu oder betrifft Jesu Wiederkunft. Die Spötter glauben nicht daran, dass Jesus eines Tages wiederkommen würde. Sie sagen, das sei alles nur ein Märchen. Sie fragen sich, wie kann man nur an so etwas Dummes glauben? Jesus kommt wieder? Und sie machen Witze darüber. Und ihre Argumentation geht ungefähr folgendermaßen. Sie sagen, ja, wir warten doch jetzt schon eine ganze Weile auf Jesu Wiederkunft, ihr sagt es ja jetzt schon ein paar Jahre, aber es passiert einfach nichts. Seit der Schöpfung bleibt ja alles beim Alten. Die Welt läuft so, die Menschen werden geboren, sie sterben und es geht alles irgendwie so vor sich hin. Alles läuft und Gott greift ja eh nicht ein. Warum sollte er es dann in der Zukunft tun? Jesus wird nicht wiederkommen und Gott wird uns nicht richten. Deswegen können wir auch machen, was wir wollen, ist ja eh alles egal. Der Text sagt, sie leben in ihren eigenen Begierden. Also sie tun, was sie wollen, sie gehen ihren Lüsten nach und tun das, was die Bibel Sünde nennt, was gegen Gottes Willen ist. Sie machen sich also lustig über die Christen, die glauben, dass Jesus wiederkommt. Und ich glaube, dieses Reden über uns, über die Christen, ist uns gar nicht fremd. Es gibt auch heute wahrscheinlich noch mehr Menschen als damals, die sich lustig machen über uns. Wir würden jetzt schon 2000 Jahre warten und es passiert immer noch nichts. Also damals wurde dieses Argument angebracht, dass sie jetzt, keine Ahnung, 30 Jahre schon warten und es passiert nichts. Aber wir warten jetzt schon 2000 Jahre, also irgendwie wird alles immer etwas unwahrscheinlicher, dass Jesus tatsächlich noch wiederkommt. Es passiert ja einfach nichts. In Österreich, in unserem Nachbarland, wurde eine Umfrage gemacht. Inwiefern glaubst du an die Lehren, die im Glaubensbekenntnis formuliert werden? Also ich glaube an Gott, den Vater, den Schöpfer aller Dinge und so weiter, an Jesus Christus, an den Heiligen Geist und so weiter. Und jede einzelne Phrase dieses Glaubensbekenntnisses wurde abgefragt und die Menschen sollten ankreuzen, inwiefern oder ob sie noch an diese Aussage glauben. Und da kommt ja sowas vor wie, Jesus ist von einer Jungfrau gezeugt worden an viele andere unglaubwürdige Dinge in den Augen unserer Gesellschaft. Aber die Aussage, Jesus wird wiederkommen und uns richten, hat den zweitniedrigsten Wert gehabt von allen dieser Aussagen aus dem Glaubensbekenntnis. Das heißt, die Aussage, dass Jesus wiederkommen wird, ist also fast die Aussage, an die wenigsten Menschen in Österreich glauben. Nur 19% der Österreicher, und die sind eigentlich streng katholisch und glauben noch eigentlich mehr an die Bibel als wir in Deutschland vielleicht, nur 19% der Österreicher glauben, dass Jesus wiederkommen wird. Wie ist es mit dir? Glaubst du, dass Jesus tatsächlich auf diese Erde leibhaftig wiederkommen wird, um uns zu sich zu holen, um die Ungläubigen zu richten? Glaubst du das? Ich meine, Jesus selbst hat gesagt in Johannes 14, Vers 3, und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, du kannst einmal den nächsten Vers weitermachen, genau, und ich eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Also Jesus verspricht uns das, dass er uns, die wir an ihn glauben, zu sich holen wird. Die Frage ist, glaubst du das? Glaubst du, dass Jesus da die Wahrheit gesprochen hat, auch wenn das jetzt schon 2000 Jahre her ist? Glaubst du Jesus? Ich möchte dich ermutigen, Jesus Glauben zu schenken. Denn alles, was in der Bibel vorhergesagt wurde, was prophezeit wurde, ist eingetreten. Und deswegen können wir guten Gewissens den Aussagen glauben, die noch nicht eingetreten sind, weil die sich genauso erfüllen werden, weil wir an einen Gott glauben, der die Wahrheit ist, der niemals irrt, der niemals uns irgendwie betrügen möchte und der sein Versprechen auch einlösen kann. Er wird wiederkommen. Der zweite Gedanke ist dann die feste Gewissheit der Wiederkunft. Die Verse 5 bis 10, da kommt Petrus dann darauf zu sprechen, wie er diesem Argument der Spötter entgegentritt. Also wir haben gesehen, es gibt große Zweifel an der Wiederkunft und Petrus setzt da aber dagegen die feste Gewissheit der Wiederkunft. Und Petrus widerspricht jetzt also diesen Spöttern, aber er fängt jetzt nicht an, irgendwie zu argumentieren von wegen den Zeitraum oder den Zeitpunkt von Jesu Wiederkunft zu berechnen oder irgendwie zu bestimmen. Er sagt nicht, im Mai 2020, dann ist es soweit, dann wird Jesus wiederkommen, weil das nämlich absoluter Quatsch wäre. Jeder, der so eine Aussage von sich gibt, sagt automatisch eine Lüge. Und viele Irrlehrer tun das, viele Sekten, die Zeugen Jehovas und andere tun das auch, die sagen, Jesus wird dann und dann wiederkommen und Überraschung, es ist nicht eingetreten, dann haben sie sich eine tolle Ausrede ausgedacht, warum das jetzt doch noch nicht eingetreten ist und warum das dann jetzt 50 Jahre später oder so stattfinden wird. Das heißt, ihr könnt von vornherein wissen, sobald jemand sagt, dann und dann an diesem Tag wird Jesus wiederkommen, es ist von vornherein falsch. Jesus selbst sagt, der Vater allein weiß den Zeitpunkt, wann es soweit ist. Deswegen fängt Petrus hier gar nicht an, in irgendwelche Endzeitspekulationen rein zu geraten, weil das von vornherein falsch war und weil er es selber auch gar nicht weiß. Und Gott möchte auch gar nicht, dass wir diesen Zeitpunkt genau wissen. Er möchte einfach, dass wir bereit sind und sozusagen jederzeit, dass er wiederkommen kann. Also Petrus wirft aber den Spöttern vor, ein paar Fakten zu ignorieren. Und er sagt ihnen auch sogar, dass sie das ganz bewusst tun. Sie wissen es eigentlich besser, aber sie ignorieren diese Fakten. Nämlich, er sagt, Gott hat vor langer Zeit die Welt geschaffen. Er hat alles ins Leben gerufen, hat Himmel und Erde gemacht und das Ganze geschah aus dem Nichts. Also es war nichts da, Gott sprach ein Wort und Materie entstand aus dem Nichts. Die Menschen waren da, die ganze sichtbare Schöpfung war da, alles durch Gottes Wort oder auch durch Gottes Hand geschehen. Und die Erde war bei der Schöpfung von Wasser umgeben und mit genau diesem Wasser hat Gott die Erde nach ein paar hundert Jahren aber auch schon wieder gerichtet bzw. auch vernichtet. Wir lesen gleich am Anfang in der Bibel in den Kapiteln 1. Mose 6 bis 8, dass die Menschheit so dermaßen sündig war und so nichts von Gott wissen wollte, dass Gott tief verletzt war und es ja, ihm wehgetan hat und er die Menschen gewarnt hat durch Noah und sie nicht hören wollten und er die Menschheit dann richten musste. Ihr kennt die Geschichte wahrscheinlich von der Sintflut. Gott musste die Menschheit durch die Sintflut richten. Und bei dieser Flut ertranken alle Menschen, alle Tiere, bis auf die, die Noah in die Arche genommen hat, außer halt die 8 Menschen von Noahs Familie, seine Frau, seine Söhne und seine Schwiegertöchter. Nur die, die Gott gehorsam waren, überlebten dieses Gericht. Das heißt, Gott hat die Erde geschaffen und Gott hat die Erde auch gerichtet oder vernichtet. Warum? Das ist seine Welt. Gott hat die Welt geschaffen, ihm gehört die Welt, er kann mit der Welt machen, was er will. Das heißt, der Schöpfer Gott ist der gleiche wie der Richter Gott. Und wir müssen manchmal ein bisschen aufpassen, dass wir Gott nicht zu einseitig betrachten, dass wir nicht auf der einen Seite etwas wegnehmen, was uns vielleicht nicht gefällt und das andere mehr in den Vordergrund stellen. Wir haben es mit einem Gott zu tun, der sowohl als Schöpfer auftritt, der unheimlich kreativ, liebevoll, bis ins Detail korrekt und allmächtig und so weiter ist, mit dem haben wir es zu tun, auf der anderen Seite aber auch mit Gott als Richter, der heilig ist, der gerecht ist und der ein Urteil sprechen wird. Und all das vereint Gott in sich zusammen. Wir brauchen immer beide Seiten, wir müssen beides predigen und beides berücksichtigen. Also Gott hat ja schon einmal massiv in die Weltgeschichte eingegriffen, er hat die gesamte Welt gerichtet, weil sie gottlos gelebt haben. Warum sollte er das nicht auch in der Zukunft tun? Das Argument von den Spöttern, das zieht nicht. Petrus sagt, ihr wisst es doch eigentlich, aber ihr ignoriert es, ihr ignoriert die Fakten. Und in Vers 7 kommt Petrus dann von der Vergangenheit auf die Zukunft zu sprechen und er sagt, diese Erde wird nämlich in Zukunft noch einmal gerichtet werden. So wie damals bei der Sintflut. Aber dieses Mal wird es nicht Wasser sein, dieses Mal wird es durch Feuer gerichtet werden. Und Gott hat das Urteil schon längst gefällt. Also er hat es schon bestimmt, das Urteil. Es wurde aber noch nicht vollstreckt. Und Gott wird die Menschen richten, so wie damals bei der Sintflut, wird er es auch in Zukunft tun, weil sie gottlos sind. Wir haben es im Text gelesen, das Gericht kommt über die Gottlosen. Das heißt, Gott wird all das Böse, was auf dieser Welt passiert ist, und das ist wahnsinnig viel, wird Gott richten. Alle Vergewaltigungen, jeden Mord, jedes Unrecht, jedes Leid, was durch Menschen anderen Menschen angetan worden ist, wird nicht einfach unter den Tisch gekehrt, sondern es wird gerichtet werden, wenn die Menschen dafür nicht Buße getan haben. Wenn sie Buße tun, wissen wir, dass Gott die Sünden weit weggeschmissen hat und die nicht mehr rausholen wird aus dem Meer. Aber wenn die Menschen dafür nicht Buße getan hat, wird Gott alles auf den Tisch bringen. Und ich freue mich auch darauf, wenn man die Nachrichten liest und wenn man diese ganzen schlimmen Dinge liest, was überall in Deutschland, in der Welt passiert, wie da gemordet wird und was weiß ich noch alles gemacht wird, dann freue ich mich darauf, dass es eines Tages Gerechtigkeit geben wird. Dass da einer ist, der das Ganze richten wird. Und keiner wird bei Gott ungeschoren davonkommen. Jeder Bösewicht wird zur Rechenschaft gezogen werden. Durch Gott, nicht durch uns. Und interessanterweise hat Jesus auch einmal diesen Vergleich gezogen von dem endzeitlichen Gericht zur Sintflut. Also das, was Petrus auch jetzt die ganze Zeit sagt, ne? Sintflut, Gericht, nachher kommt noch ein Gericht. Jesus zieht den gleichen Vergleich. Matthäus 24 in der Endzeitrede sagt Jesus, aber wie die Tage Noahs waren, so wird auch die Ankunft des Sohnes des Menschen sein, also von ihm. Denn wie sie in jenen Tagen vor der Flut waren, sie aßen und tranken, sie heirateten und verheirateten bis zu dem Tag, da Noah in die Arche ging und sie es nicht erkannten, bis die Flut kam und alle wegraffte, so wird auch die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Jesu Wiederkunft ist also mit Gericht verbunden für alle die, die nicht an ihn glauben. Für die, die an ihn glauben, ist dann die Herrlichkeit in Ewigkeit bei Gott, dem Vater, damit verbunden. Aber für die Menschen, die nicht an Jesus glauben, das sagt uns die Bibel, ist Jesu Wiederkunft mit Gericht verbunden. Jetzt steht aber immer noch die Frage im Raum, warum Jesus denn eigentlich nicht immer noch nicht wiedergekommen ist. Das war ja auch so ein bisschen das Argument der Spötter, die sagen, ja, wir warten jetzt und wir warten und es passiert nichts, jetzt haben wir schon 2000 Jahre. Warum lässt Jesus sich so viel Zeit? Das ist eine gute Frage. Und Petrus gibt uns darauf zwei Antworten im Text. Er sagt erstens, Gott hat eine andere Zeitrechnung. Bei Gott ist ein Tag wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Da müssen wir aber genau lesen, der Text sagt, wie 1000 Jahre und wie ein Tag. Das heißt, Petrus sagt nicht, ein Tag ist identisch mit 1000 Jahren, also das wäre quasi gleichzusetzen, sondern er sagt, es ist so wie, also es ist so ähnlich sozusagen. Das meint, Gott ist außerhalb der Zeit. Wir leben in Zeit, Gott lebt aber in der Ewigkeit. Das heißt, er sieht alles Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, alles wie auf einem Punkt, so von der Seite sozusagen betrachtet. Und Gott ist außerhalb unserer Zeitrechnung. Also wenn man Gott vorwirft, dass Jesus sich jetzt ein bisschen verspätet und man jetzt schon 2000 Jahre wartet, dann könnte Gott sagen, sorry, aber 2 Tage Wartezeit ist ja wohl noch drin, oder? Also ihr merkt, für Gott ist das ganz anders mit der Zeit und für ihn ist also diese für uns so lange Zeit ist ein Klacks, ist ein Wimpernschlag sozusagen. Also Gott hat eine andere Zeitrechnung. Das ist einer der Gründe, warum Jesus noch nicht wiedergekommen ist. Der zweite Grund ist nicht minder interessant. Gott hat Mitleid mit uns. Im Vers 9 lesen wir das. Das heißt, dass Jesus bis jetzt noch nicht wiedergekommen ist, hat auch den Grund, dass Gott eine unglaublich große Geduld hat mit uns Menschen. Petrus sagt uns, Gott gibt uns Zeit. Gott gibt uns Raum zur Buße, er wartet, er möchte, dass die Menschen umkehren, er gibt uns Zeit, er will, dass die Menschen sich zu ihm bekehren, er will uns nicht richten. Er hat Jesus geschickt, er hat alles getan, damit er die Menschheit nicht richten muss. Er wartet auf die Umkehr von uns Menschen und er lässt uns dabei Zeit. Aber wenn wir nicht an Jesus glauben, so sagt uns die Bibel, dann muss Gott richten, auch wenn er das nicht tun möchte, er muss es tun. Also es ist nicht so, dass Jesus sein Versprechen vergessen hätte, dass er das mal gegeben hat, ja, ich komme wieder, ich hole euch ab, aber es dann irgendwie vergessen hätte. Es ist auch nicht so, dass Jesus nicht fähig wäre, wiederzukommen und Gericht zu üben, dass er gar nicht so allmächtig ist, wie er es vorgegeben hat. Nein, der Grund ist einfach, dass Gott uns Menschen lieb hat, dass er dich persönlich lieb hat und dass er dir persönlich Zeit gibt, umzukehren von deinem gottlosen Leben zu ihm. Er möchte, dass auch du das sein Angebot annimmst. Er gibt uns noch Aufschub. Ich persönlich hätte wahrscheinlich schon lange gesagt, so, jetzt reicht's. Wenn man sich die Erde anschaut, wenn man schaut, was wir Menschen hier auf der Erde verbocken, dann hätte ich, wenn ich Gott wäre, wahrscheinlich schon lange gesagt, so, es ist genug, ich hole jetzt meine Kinder zu mir, die an mich glauben, und dann sind wir alle zusammen im Himmel und alles ist wunderschön. Aber Gott ist da ganz anders. Er hat eine unglaublich große Geduld und er wartet schon seit Tausenden von Jahren, dass die Menschen umkehren. Noch ist Zeit zur Umkehr. Ich sage, noch ist Zeit. Ich weiß nicht, wie lange. Und das ist auch so ein bisschen der Grund, weswegen Jesus uns vielleicht auch nicht verrät, wann er genau wiederkommt. Dann würden viele Menschen sagen, gut, am Vorabend würde ich mich dann bekehren und komme in den Himmel, alles ist gut. Und Jesus möchte aber, dass wir jetzt schon mit ihm leben und das nicht irgendwann hinausschieben, weil wir eben gar nicht wissen, wie das mit unserem Leben weitergeht. Das heißt, irgendwann ist oder gibt es ein zu spät. Und in Vers 10 lesen wir, Jesus wird irgendwann wiederkommen. Irgendwann ist die Zeit der Gnade vorbei. Und Petrus nennt das hier in dem Text den Tag des Herrn. Nun, das ist nicht ein 24-Stunden-Tag, so von morgens bis abends, sondern in der Bibel kommt dieser Tag des Herrn häufiger vor. Und das ist im Prinzip ein längerer Zeitraum. Und der Tag des Herrn meint einen Zeitraum, in dem Gott ganz konkret massiv in die Weltgeschichte eingreifen wird, so wie er es vorher noch nicht getan hat. Und wahrscheinlich sind dann diese Ereignisse der Endzeit, von denen man mal gehört hat, wie Entrückung, Trübsalzeit, die Wiederkunft, all diese Dinge sind in diesem Tag des Herrn enthalten, wo Gott dann am Ende der Zeit nochmal massiv eingreifen wird. Und dieser Tag des Herrn wird kommen wie ein Dieb. Jesus sagt an anderer Stelle auch, er wird kommen wie ein Dieb in der Nacht. Ja, wie kommt ein Dieb? Ja, er kommt häufig in der Nacht, aber vor allem, er kommt eben plötzlich und unerwartet. Ein Dieb kommt eben nicht angemeldet, das ist der Sinn dieser ganzen Aktion. Er muss ja überraschend sein, er muss überraschend kommen, weil sonst könnten sich ja die Menschen darauf einstellen, könnten alles verriegeln, abschließen und so weiter, alles verstecken. Aber man weiß es nicht, wann der Dieb kommt, ob er kommt. Aber irgendwann kommt er, zack, und dann ist es zu spät, man hat es nicht gemerkt. Und Petrus und Jesus sagen, die Wiederkunft Jesu wird sein wie ein Dieb. Wir wissen es nicht, es wird überraschend und plötzlich kommen. Das ist hier der Punkt, den Petrus machen möchte. Die Menschen werden nicht damit rechnen. Und auch das ist wieder eine Parallele zu Noahs Zeiten. Die haben Noah gesehen, wie er da die Arche baut und sich gefragt, Mensch, Junge, was machst du da? Es gibt ja gar kein Wasser, wo willst du diesen Kasten hinstellen? Was hast du da vor? Und dann redet er irgendwas von Gottes Gericht und Umkehr und die Menschen sagen, nee, lass mal und leben einfach so weiter. Und dann kam das Gericht. Und genauso wird es am Ende der Zeit auch sein, dass die Menschen sagen, Jesus wird wiederkommen? Nee, glaube ich nicht. Und er wird doch wiederkommen. Er wird alle überraschen. Der Tag des Herrn wird auch ein Tag des Gerichts sein. Das haben schon die Propheten des Alten Testaments angekündigt, zum Beispiel der Prophet Amos. Da haben auch die Menschen geglaubt, oh, Tag des Herrn, ja toll, Gott kommt wieder, wird ja alles gar nicht so schlimm sein, wir können jetzt einfach so weitersündigen, Götzendienst und so weiter. Und Amos sagt diesen Menschen, weh denen, die den Tag des Herrn herbeiwünschen. Wozu soll euch denn der Tag des Herrn sein? Er wird Finsternis sein und nicht Licht. Wie wenn jemand vor dem Löwen flieht und es begegnet ihm der Bär. Aber er kommt noch nach Hause und stützt seine Hand an die Mauer, da beißt ihn die Schlange. Wird so nicht der Tag des Herrn Finsternis sein und nicht Licht? Ja, Dunkelheit und nicht Glanz ist ihm eigen. Also Amos sagt dir oder beschreibt dir so eine Situation, dass ein Mensch flieht und er kann gerade noch vor dem Löwen fliehen. Ihm ist er entkommen, da kommt der Bär und er kann gerade vor dem Bären fliehen. Er kommt nach Hause, er denkt, alles ist gut. Er schreckt die Hand aus und da ist die Schlange. In Herne, habt ihr vielleicht gelesen, ist gerade eine Kobra ausgebüxt. 5 Tage oder 6 Tage lang haben die gesucht und haben sie dann irgendwann gefunden. Und genau das beschreibt hier Amos auch und sagt, du kommst nach Hause, bist eigentlich entflohen vor dem einen, vor dem zweiten und der dritte, der packt dich. Also Gottes Gericht wird jeden treffen. Das ist das, was Amos an der Stelle weitergeben möchte. Und Petrus beschreibt hier in unserem Text auch dieses Gericht ein bisschen und es ist absolut krass, es ist Wahnsinn, was da passieren wird. Also die Erde und der Himmel, also der Sternenhimmel, das, was wir also jetzt hier sehen, nicht der Himmel da, wo Gott ist, das wird alles fast komplett zerstört werden und wir lesen, dass dieses Gericht durch Feuer passieren wird. Es wird also nahezu vollständig wird die Erde verbrennen oder die Erdoberfläche und das hat mich doch sehr stark an die Gerichte erinnert, die in der Offenbarung beschrieben werden. an die Gerichte, die in der Trübsalzeit, in der siebenjährigen Gerichtszeit am Ende der Zeit, die wahrscheinlich nach meinem Verständnis vor der Wiederkunft Jesu sein werden, stattfinden werden. Und da lautet es nämlich Folgendes in der Offenbarung. Und der erste Engel, also da gibt es diese Posaunengerichte, und der erste Engel posaunte und es kam Hagel und Feuer mit Blut vermischt und wurde auf die Erde geworfen. Und der dritte Teil der Erde verbrannte. Und der dritte Teil der Bäume verbrannte und alles grüne Gras verbrannte. Und der zweite Engel posaunte und etwas wie ein großer feuerflammender Berg wurde ins Meer geworfen. Und am Vers 10, und es fiel vom Himmel ein großer Stern, brennend wie eine Fackel, und er fiel auf den dritten Teil der Ströme und auf die Wasserquellen. Das heißt, wir lesen in der Offenbarung von vielen Gerichten, die mit Feuer verbunden sind. Und ich glaube, dass Petrus hier auf diese gleichen Gerichte anspielt, also auf die Zeit, die während der Trübsalzeit, die Gerichte, die während der Trübsalzeit stattfinden werden. Auf jeden Fall sagt uns Petrus oder auch die Offenbarung, die Erde, so wie wir sie jetzt kennen, wird nicht mehr die gleiche sein. Also es wird alles sich dramatisch verändert haben. Die Erdoberfläche wird nahezu komplett zerstört sein von dem Feuer. Petrus zeigt uns also deutlich, Gottes Gericht wird kommen. Auch wenn die Spötter sagen, Gott wird nicht wiederkommen, auch wenn sie sich lustig machen, Jesus wird kommen und er wird richten. Es ist erst vorbei, wenn die dicke Frau gesungen hat. Jesus hat versprochen, dass er kommen wird und Jesus hält sein Versprechen. George Taloch war auch so ein Mann, der sein Versprechen gehalten hat. 1996 leitete er eine Expedition, die sich vorgenommen hatte, die Titanic, die 1912 untergegangen ist auf dem Atlantik und in 4000 Metern Tiefe jetzt seit 100 Jahren schon auf dem Meeresgrund liegt und vor sich hin verrottet, haben sich zur Aufgabe gemacht, diese Titanic ein bisschen zu untersuchen und Dinge zu bergen, um ja, ein bisschen herauszufinden, wie das alles damals war. Und sie konnten viele Dinge dort finden. Sie haben Schmuck gefunden, Brillen und Geschirr und viele Dinge, wo man das dann alles rekonstruieren konnte, was für Menschen waren da drauf, was ist da vielleicht wie passiert und so weiter. Und sie waren dort eben unterwegs und dann hat sich auf einmal die Möglichkeit ergeben, einen Teil der Titanic zu bergen. Also die ist ja irgendwann so ein bisschen durchgebrochen und ein kleiner Teil konnte wohl geborgen werden. Und sie waren Feuer und Flamme und wollten diesen Teil dann, diese 4000 Meter hoch katapultieren, dieses Stück Schrott, was da unten ja, vor sich hin vegetiert, wollten sie einfach hochsammeln, warum auch immer. Und es war ein wahnsinnig schwieriges Unterfangen. Und sie haben da alles versucht mit großen Seilen und großen Geräten und so weiter, diese 20 Tonnen Eisen auf ihr Schiff zu befördern. Und es hat auch alles gut geklappt, es kam alles nach oben und sie waren kurz davor, das Ding wirklich mit nach Hause zu nehmen. Doch dann kam ein riesengroßer Sturm auf, die Seile rissen und das Meer holte sich die Titanic sozusagen wieder zurück. Die ganze Expedition war gescheitert, der George Taloch war sehr traurig, das ganze Projekt war dahin und sein Traum war geplatzt. Die Titanic war wieder auf dem Meeresboden. Doch bevor er diese ganze Reise, diese Expedition abgebrochen hat, hat er noch etwas Verrücktes gemacht. Er fuhr nochmal diese 4000 Meter herunter mit dem U-Boot und befestigte ein Stück Eisen, klammerte das so an die Titanic dran und darauf stand Folgendes: Ich werde zurückkommen. George Taloch. Und Taloch hielt sein Versprechen. 2 Jahre später kam er nochmal zur gleichen Stelle, ist wieder runtergegangen, die 4000 Meter, und hat sich dieses Stück Schrotteisen geholt. Er hat Wort gehalten. Er hat der Titanic versprochen, ich komme zurück, und er kam zurück. Und genauso ist es bei Gott. Jesus kommt auf diese Erde, er hat diesen weiten Weg von oben herab zu uns Menschen gemacht, zu uns Menschen, die sich leider oft wie ein Stück, entschuldigt, Schrott verhalten. Und er hat gesagt, als er weggegangen ist, ich komme wieder und ich werde euch holen. Und Gott, Jesus, wird sein Wort halten, egal was andere sagen werden. Der dritte Gedanke ist, praktische Folgen der Wiederkunft, die Verse 11 bis 13. Bisher hat Petrus viel über die Zukunft gesprochen. Es ist ja so ein endzeitliches Thema. Aber was bedeutet das eigentlich für uns jetzt? Was hat das mit uns jetzt, heute zu tun? Was hat das Wissen über die Endzeit mit meinem Leben jetzt zu tun? Das ist ja auch eine Frage, die sich viele Christen stellen. warum beschäftigen wir uns mit der Endzeit, mit irgendetwas, was wir vielleicht gar nicht erleben werden, dann ist das noch alles so kompliziert, die Meinungen gehen so weit auseinander, viel Spekulation, warum beschäftigen wir uns mit der Endzeit? Das hat doch mit heute nichts zu tun. Petrus zeigt, doch, das hat sehr viel mit heute zu tun. Gottes Gericht in der Zukunft hat große Auswirkungen auf uns heute. Petrus sagt, weil das Gericht Gottes kommen wird, sollt ihr jetzt ein heiliges und gottesfürchtiges Leben führen. In den ersten 10 Versen hat er alles beschrieben, wie das in der Zukunft sein wird. Und in Vers 11 sagt er, da dies alles so aufgelöst wird, was für Leute müsst ihr dann sein in heiligem Wandel und Gottesfurcht? Das heißt, die Endzeit hat konkret etwas mit mir zu tun. Weil Gott wiederkommen wird, sollen wir heute in Heiligkeit und in Gottesfurcht leben. Wir haben es in Vers 3 gesehen, die Spötter, die ja nicht an die Wiederkunft Jesu glauben, die nicht glauben, dass Jesus in der Zukunft wiederkommen wird, die führen ein unmoralisches Leben, die machen das, was sie wollen, leben nach ihren eigenen Begierden und Lüsten. Aber die Christen, die an Jesu Wiederkunft glauben, die sollten sich darin unterscheiden, wie ihr Leben dann ganz praktisch aussieht. Die sollen nämlich ein moralisches Leben führen. Also die richtige Lehre über die Endzeit hat gravierende Auswirkungen auf mein Leben heute. Denn wenn Jesus eines Tages als Richter kommen wird, dann muss ich doch heute schon so leben, wie er es möchte. Wenn Jesus im sogenannten Preisgericht auch für uns Christen all das thematisiert, was wir im Leben gemacht haben und uns dafür belohnen wird, also auch wir werden vor dem Richterstuhl Christi stehen, da wird es aber nicht um die Frage gehen, kommen wir in den Himmel oder nicht, das ist schon geklärt, da wird es um die Frage gehen, wie viel Lohn kriegen wir für den Himmel. Also wenn Jesus uns richten wird, dann ist es doch logisch naheliegend irgendwie, dass wir jetzt das tun, was er von uns möchte, um dann eben auch von ihm belohnt zu werden, so als Motivation für uns heute. Also Petrus sagt, wenn Gott richten wird, sollen wir auch jetzt schon so leben, wie er möchte. Wenn alles, was wir hier auf der Erde machen, vergänglich ist, und das sagt Petrus, alles wird ja vergehen auf dieser Erde, alles, was ihr hier baut, was ihr hier macht, das wird alles vergehen. Und wenn das alles vergänglich ist, dann sollten wir uns doch in irgendetwas investieren, was nicht vergänglich ist. Keiner von uns möchte, dass wir einfach leben und dann ist einfach vorbei und peng. Und keiner weiß morgen mehr, was ich gemacht habe. Wer von uns weiß, wie seine Urgroßeltern mit Vornamen hießen? Die wenigsten Menschen wissen das. Das heißt, in ein paar Generationen wird man schon gar nicht mehr wissen, wie du heißt. Man wird gar nicht mehr wissen, wer du warst, was du getan hast, wofür du dich eingesetzt hast, was du alles so Wundervolles auf dieser Erde gemacht hast. Wenn das also deine Urenkel schon nicht mehr wissen werden, wird es in den Jahren darauf, wahrscheinlich bei den allermeisten von uns, außer du erfindest irgendwas Bahnbrechendes, dann wird man sich vielleicht noch erinnern, die Geschichtsinteressierten unter uns. Aber in den meisten Fällen werden wir vergessen werden. Und wir wollen das eigentlich gar nicht. Wir wollen, dass unser Leben einen Sinn hat. Wir wollen doch, dass wir etwas tun, was man auch morgen noch irgendwie kennt. Keiner will, dass man etwas Irrelevantes tut. Dann ist die Frage, warum investieren wir dann so viel in so Irrelevantes? In irgendetwas aus Materielles, was wir hinstellen und was in 20 Jahren schon vielleicht gar nicht mehr da sein wird und was keinen interessieren wird. Macht es da nicht mehr Sinn, in Dinge zu investieren, die unvergänglich sind? Jesus sagt selber, sammelt euch Schätze im Himmel, denn dort gibt es keine Motten, die das Ganze zerfressen können. Mein Haus, das kann kaputt gehen, mein Auto kann kaputt gehen. All diese Dinge, die wir hier so erstrebenswert erachten, werden kaputt gehen und werden bald nicht mehr da sein. Und lasst uns doch unser ganzes Leben in Dinge investieren, die Ewigkeitswert haben. Lass uns unsere Zeit, unser Geld, unsere ganze Kraft, unsere Energie in Gottes Reich investieren. Das ist jetzt vielleicht ein abstrakter Begriff, aber um es konkret zu machen, in die Gemeinde, in unsere Kinder, im Espelcamp, in die Mission, unser Geld geben, damit Menschen von Gott weitererzählen können, selber weitererzählen, selber hinausgehen in die weite Welt, um Menschen in den Himmel zu bekommen. Das ist doch das, wofür wir leben sollten und nicht, um einfach nur ein schönes Haus hinzustellen, in dem man gerne lebt, in dem man ja vielleicht so lebt, als würde man ewig hier leben oder man denkt es vielleicht, als würde man ewig in diesem Haus leben. Lass uns doch alle zusammen in Gottes Reich investieren, in Dinge, die nicht vergehen, in Dinge, die auch noch in 1000 Jahren in der Ewigkeit eben Bestand haben. Das ist das, was Petrus uns hier weitergeben möchte. Und eine weitere Folge ist, dass wir Jesus erwarten sollen. Das Wort erwarten kann auch mit erhoffen übersetzt werden. Also man freut sich auf etwas. Es ist mehr als ein, ja, ich rechne damit, dass es kommen wird. Also es ist eher sowas, die Ferien sind gerade vorbei, es ist eher, ich kann es kaum abwarten, bis die Herbstferien wieder da sind. Ich freue mich darauf, ich sehne mich darauf, ich lebe auf diesen Tag hin, vielleicht. Es ist vielmehr so etwas als, ja, ich weiß, im September, Oktober, da müssen wieder die Herbstferien kommen, jo, die werden kommen. Das ist nicht hier damit gemeint. Man weiß, ja, Jesus wird wiederkommen, alles klar, habe ich auf dem Schirm. Sondern ich warte, ich freue, ich erhoffe, ich freue mich darauf, ich erhoffe, dass es bald stattfinden wird. Also in diesem Wort steckt etwas Hoffnungsvolles, etwas Freudiges mit drin. Und Petrus sagt auch noch, wir sollen Jesu Wiederkunft nicht nur erwarten, sondern wir sollen sie noch erstreben. Ich habe eben vorgelesen im Text, dass indem ihr die Ankunft des Tages Gottes erwartet und beschleunigt, das ist in der Elberfelder Übersetzung, in anderen vielleicht auch, aber ich glaube, dass das Wort an der Stelle nicht ganz treffend übersetzt wird, nämlich es kann auch erstreben bedeuten. Weil beschleunigen, das würde ja bedeuten, dass ich mit meinem Leben hier irgendwie Jesu Wiederkunft beschleunigen könnte. Also je heiliger ich lebe oder so, desto schneller kommt Jesus wieder. Dann würde sich Gott ja an mich, an uns Christen hier binden in seiner, ja, in seiner Wiederkunft. Und weil das Wort eben auch erstreben bedeuten kann, glaube ich, dass an der Stelle hier erwarten und erstreben gemeint ist. Das heißt, sich herbeiwünschen, dass man so lebt, als ob das jetzt jederzeit stattfinden könnte. Also wir sollen Jesu Wiederkunft sehnsuchtsvoll erwarten. Und dann im Vers 13, im letzten Vers, heißt es, Christen freuen sich auf einen neuen Himmel und eine neue Erde. Das heißt, Gott wird alles, was hier kaputt gemacht worden ist, im Gericht, wiederherstellen. Er wird die Erde wunderschön wiederherstellen und werden dann in einer neu hergestellten Erde, in einem neuen Himmel, im neuen Jerusalem, die Ewigkeit bei Gott verbringen. Und dort, heißt es hier im Text, wird Gerechtigkeit wohnen. Und das, was wir hier auf dieser Erde nicht haben, Gerechtigkeit, wird im Himmel da sein, weil dort Jesus selbst regieren wird, der die Gerechtigkeit in Person ist. Wiederkunft Jesu erwarten. Ich glaube, wir erwarten so ziemlich alles, aber nicht die Wiederkunft Jesu. Manfred Siebald, der mit Sprache umgehen kann wie fast kein zweiter, gefühlt, der viele sehr treffende Lieder geschrieben hat mit unglaublich tiefen Texten und sehr nachdenkenswerten Inhalten. Er schreibt in einem seiner bekannten Lieder: Wir singen laut, Herr, komm doch wieder, und denken leise, jetzt noch nicht. Ich glaube, das ist, trifft es genau auf den Punkt, wie wir Christen in unserem wohlstandsvollen Land im 21. Jahrhundert leben. Wir haben Jesu Wiederkunft nicht nötig. Uns geht es so gut in Deutschland. Wir singen es vielleicht, aber im Prinzip wollen wir es gar nicht. Wir wollen nicht, dass das hier ein Ende hat. Uns geht es so gut. Schaut euch mal folgendes Video an. Und ich finde auch, dieses Video bringt unser Verhalten treffend auf den Punkt.
Wenn Jesus heute wiederkäme, wäre es das, wonach ich mich sehne? Oder denke ich oft an Dinge, die morgen sind? Verliere mich in Träumereien wie ein Kind, gespannt nervös wartend, dass mein Leben jetzt startet? Und in meinem Alltag, oft am Wandern, setze ich hadernd einen Gedankenstrich. Ende da, wo es enden sollte, noch lange nicht, weil das kann ich gut. In meinem irdischen Hamsterrad spazieren, tägliche Kreise um mich ziehen und den Blick dabei verlieren, dass man als Fremdling eigentlich nicht ruht. Denn da, wo ein Anfang ist, ist auch ein Ende in Sicht. Denn ewig ist dieses Leben hier unten sicher nicht. Was sollte es bedeuten, wenn Jesus daher spricht, betet und wacht, denn der Sohn wird kommen wie ein Dieb in der Nacht? Wie viel Zeit habe ich denn wirklich verbracht, zu flehen mit größter Dringlichkeit, wenn Jesus dann käme, wäre ich bereit? Und vielleicht verspüre ich diesen Frust, dass ich nicht will, dass dieses Leben endet. Aber mal angenommen, dass ich da, wo es endet, etwas viel Besseres finde. Dass ich dich da finde und siehst du, da stehe ich wieder wie ein Kind, erwarte, dass morgen alle Sorgen anders sind. Und während ich auf ein irdisches Morgen warte, den Tag in einer Zuversicht starte, redet Gott von einem Morgen, das ich leugne, denn wie oft nehme ich ihn ernst, wenn er spricht, erwarte mich heute. Ich erwarte viel, aber was ich oft nicht erwarte, ist das Ziel. Ist die Ankunft des Herrn, auch wenn er offenbarte, sie sei nicht mehr fern, stehe ich nicht jeden Tag auf dem Turm meiner Warte, Augen zum Himmel gerichtet, voll Hoffnung, dass der Himmel sich lichtet. Wenn Jesus heute käme, wobei würde er mich dann finden? Würde ich die Welt überwinden, meine Sünden hinter selbstgemachten Blättern verstecken und denken, dass wenn sie niemand sieht, wird er sie auch nicht entdecken? Oder würde ich auf einmal merken, dass hinter all den Scherzen, die ich so oft mache, keine Ewigkeit steckt? Denn mitten im Herzen stecken verdeckte Gedanken und wenn sie jemand sehe, wird man denken, ich hätte nie von der Liebe Christi geschmeckt. Und wie wär's mit der Liebe? Weil ich auf einmal merken würde, dass ich die Zeit, die noch bliebe, auskosten müsste. Nicht zur Befriedigung meiner Lüste, sondern weil ich im Herzen genau wüsste, dass meine Liebe bis jetzt niemanden in Staunen versetzt und kein Zeugnis dafür gibt, wen meine Seele wirklich liebt. Würden wir Jesus heute erwarten, wie viele Arten von Projekten würden wir starten, um auf einmal zu bezeugen, dass wir unsere Zeit nicht vergeuden? Ja, wir sind bereit, den Herrn zu erwarten, ruft mir mit Worten, selten mit Taten, denn um ehrlich zu sein, ist meine Sehnsucht nach ihm oft so klein und unweigerlich, frag ich mich, wenn ich Jesus doch liebe, wie kann das sein? Denn klingt es nicht fromm, wenn ich singe, Vater, komm, und gleichzeitig denke, aber bitte erst am Ende meines Lebens. Denn bis zum Ende meines Lebens will ich einiges erleben und versprochen, auf Umwegen werde ich dir am Ende mein Leben geben. Denn heute verschiebe ich vieles auf morgen, denn die Zeit, die du mir heute gibst, würde ich mir lieber borgen und selber gebrauchen. Aber versprochen, später werde ich missionieren, zerbrochen vor deinem Thron resignieren und endlich kapieren, dass wenn ich dir mein Leben gebe, ich alles gewinne. Später habe ich Christi Sinn, werde mehr beten und vergeben, nicht jetzt, weil du nicht kommst, denn würdest du kommen, wärst du entsetzt, dass man die Talente, die du uns anvertraust, so wenig schätzt. Später werde ich mehr lieben, mehr für dich geben, öfter deinen Namen bekennen und mich von allen Sünden trennen. Ich weiß zwar, dass es vielleicht damals schon Zeit war, alles zu geben, aber eben weil ich denke, dass du heute nicht kommst, nach 2000 Jahren habe ich meine Talente vergraben, denn ist es nicht besser, wenigstens eines zu haben? Im Grunde genommen reicht es doch, dass wenn ich jemanden notleiden sehe, ich Notiz von ihm nehme. Und wenn mein Bruder leidend am Wegrand liegt, ich noch überlege, ob ich damit durchkomme, dass man 2 Meilen weit weg von ihm geht, weil da, wo Liebe sein sollte, ist nur diese Kälte. Ein bedachtes Schweigen meines Herzens und ich spüre nur selten, dass das Leid meines Nächsten einen Schmerz ist. So ziehe ich gebannt meinen Weg von dann und hoffe, der Herr hat's nicht gesehen. Kommt nicht wie ein Dieb in dieser Nacht, denn ich weiß, dass wenn man Gutes nicht tut, hat man ihn erneut ans Kreuz gebracht. Und Jesus, bevor du kommst, wollte ich eigentlich Karriere machen. Eine Familie gründen und Orte bereisen, denken Menschen noch leise und geben selbst den Beweis, dass wir in unseren Zeiten nicht auf Jesus vorbereitet sind. Bist du ein treuer Knecht? Ist deine Umkehr zu ihm echt oder sagt Gott am Ende, ich kenne dich nicht, denn du liebtest nicht ihn, sondern liebtest dich? Und dann wirst du deinen Lohn empfangen. Bist ohne den Schöpfer den Weg gegangen, denn er wollte sein dein treuster Freund, doch du sahst ihn nur als bedrohlichen Feind. Obwohl er doch starb für deine Last, hast du dann zuletzt deine Chance verpasst? Drum stell dir die Frage, ist Christus dein König, denn sonst wird er sein dein Richter auf ewig. Ich denke oft an Dinge, die morgen sind. Verliere mich in Träumereien wie ein Kind, doch ich will nicht mehr unmündig sein. Lebe im Heute, sodass ich meine Zeit nicht vergeude, denn vielleicht holt er uns heute noch heim. Denn diese Welt ist nicht unser ewiger Aufenthalt. Und bis die laute Posaune erschallt, wie würde es sein, wenn wir rufen, Herr, komm bald. Wenn Jesus heute käme, wär's das, wonach ich mich sehne?
Wenn Jesus heute käme, wenn Jesus morgen käme, wenn du das genau wüsstest, wie würde der Rest deines Lebens aussehen? Was würdest du ändern in deinem Leben? Würde alles, die Woche würde die genauso weiterlaufen wie bisher? Oder würdest du dir vielleicht Gedanken machen, da müsste man noch das machen, da müsste man noch dem und dem von Jesus erzählen, da müsste man noch dieses Projekt starten und so weiter. Die Frage ist, warum machst du es dann nicht jetzt, ohne dieses Wissen, dass Jesus konkret morgen in einer Woche wiederkommt? Warum machen wir das nicht jetzt schon? Wir wissen doch, dass Jesus wiederkommen wird. Unser Text zeigt, dass viele Menschen Jesu Wiederkunft bezweifeln. Sie machen sich lustig über ihn, über dieses Thema sozusagen. Aber wir haben gesehen, dass Jesus nichtsdestotrotz kommen wird. Auch wenn Menschen das bezweifeln, sich lustig darüber machen. Die dicke Frau hat noch nicht gesungen. Und seine baldige Wiederkunft hat konkrete Auswirkungen und ganz konkrete Folgen für uns heute. Wir haben gesehen, es gibt große Zweifel an der Wiederkunft. Aber es gibt eine feste Gewissheit der Wiederkunft und drittens gibt es auch praktische Folgen der Wiederkunft. Ich möchte mit einer schönen Geschichte schließen, die unseren Text, das Thema auch ganz gut zusammenfasst. 1989 kam es in Armenien zu einem fürchterlichen Erdbeben. 30.000 Menschen kamen dabei ums Leben und viele Häuser stürzten ein und alles war in Schutt und Asche. Tausende Menschen wurden darunter begraben und verloren ihr Leben. Und ein Mann rannte zur Grundschule seines Sohnes. Er wusste, sein Sohn war in der Schule, er kam an, die Schule war komplett dem Erdboden gleichgemacht, es war nur noch ein großer Trümmerhaufen. Der Mann hat sich an sein Versprechen erinnert, das er seinem Sohn gegeben hat, egal was passiert, ich bin immer für dich da. Ich helfe dir, ich komme und ich rette dich. Er suchte die Stelle des Klassenzimmers von seinem Sohn, wo er das vermutet hatte, wo muss mein Sohn ungefähr gewesen sein, und er fing an zu graben. Er fing an, Steine wegzutragen und machte seine ganzen Hände wund, schürfte sich auf und er schuftete stundenlang. Irgendwann kamen die Leute zu ihm und sagten, du bist verrückt, hier hat keiner mehr überlebt, es gibt keine Überlebenden mehr. Er machte einfach weiter, Stein für Stein, und nach 38 Stunden, indem er die Steine, wie ein Verrückter kann man sagen, weggeräumt hat, hörte er etwas. Und es war die Stimme seines Sohnes. Er konnte seinen Sohn befreien und daneben auch noch viele Kinder aus seiner Klasse. Und der Junge war eigentlich irgendwie ganz entspannt. Er sagte zu seinem Papa, Papa, war eigentlich gar nicht so schlimm. Ich habe meinen Klassenkameraden gesagt, mein Papa hat gesagt, er wird kommen, er ist da, um mir zu helfen, er wird kommen. Und der Vater ist gekommen. Gott hat uns in seinem Wort das gleiche Versprechen gegeben. Ich werde wiederkommen. Und Gott ist ein Vater, der sein Versprechen hält, und Gott wird wiederkommen. Jesus kommt wieder. Amen.